Hier bin ich der Boss. Das muss in Albanien immer mal klargestellt werden. Vor kurzem war ich mit einem neuen Kollegen beim Zoll wegen seines eingeführten Autos. Da er nicht rechtzeitig beim Zoll gewesen ist, muss er Bußgeld zahlen. Irgendwas zwischen 200 und 500 Euro, sagte man uns, je nachdem, was der jeweilige Beamte entscheidet. In Albanien hat man normalerweise keinen direkten Kontakt mit den Beamten, sondern geht über eine Agentur. Und dort sagte man uns, wir kennen da eine Beamtin, die ist unsere Freundin. Die gibt euch die geringste Strafe von 200 Euro, wenn ihr ihr 80 Euro in die Hand drückt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstand, was die von uns will. Und dann haben wir das Angebot freundlich abgelehnt. Ja. Danach ging plötzlich nichts mehr. Eine Woche lang waren wir immer wieder dort. Die Agentin verhandelte für uns. Nichts bewegte sich. Bis sie uns einmal mit ins Büro der Beamtin nahm. Diese machte eine Riesenszene erstmal, was wir überhaupt hier wollten. Wir könnten ja noch nicht mal richtig Albanisch und die Amtssprache in Albanien ist ja Albanisch. Nun, als ich begann, Albanisch zu sprechen, war das zumindest mal vom Tisch. Dann kam das nächste, ihr habt ja noch nicht mal eine richtige Vollmacht für die Agentin unterschrieben. Die sagte, das haben wir noch nie gebraucht. Nun muss es aber sein. Ich verstand schnell, worauf das Ganze hinauslief. Hier muss jemand klarstellen, hier in meinem Büro bin ich der Boss. Nachdem sich die Wellen geklettert hatte, begannen wir etwas Smalltalk. Wir erzählten, wer wir so sind, was wir so machen. Und in diesem Zuge fragte sie uns, was wir denn bezahlen wollen. Sie könne zwischen 200 und 500 Euro entscheiden. Ich sagte, wissen Sie, was Sie entscheiden, das bezahlen wir. Wichtig ist uns nur, dass Sie etwas entscheiden. Sie entscheiden. Na gut, dann zahlt 200 Euro, sagte der Boss des Büros. Ja, wer regiert hier? Von der Frage hängt viel ab, nicht nur Bußgelder, sondern auch, wie wir miteinander umgehen, was Menschen einander antun, worin wir unsere Hoffnung setzen, wie wir unsere Zukunft sehen. Ich möchte dich fragen, dich persönlich, wer regiert bei dir? In deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Gemeinde, auf deiner Arbeit, bei dem, was du so tust den ganzen Tag. Wer ist hier der Boss? Ahab, der König Israels, hatte sich entschieden. Der Boss in meinem Land ist Baal. Baal heißt ja auch Herr, Besitzer. Das ist die Wortbedeutung. Passt doch. Ja klar, das Volk Israel hatte schon einen Herrn, Jahwe, den Gott, der mit ihnen schon Geschichte geschrieben hat. Doch alle Könige des Nordreiches Israel, die nach Salomo kamen, hatten Gott nicht mehr gehorcht. Von Ahabs Vater Omri heißt es sogar, er trieb es schlimmer als alle vor ihm. Das lesen wir im Kapitel 16, Vers 25. Warum sollte ich es also tun, sagte sich Ahab wohl. Vielleicht ist Gott ja schwach oder ihn gibt's gar nicht. So heiratete Isabel eine Frau, die diesem Baal, diesem anderen Herrn gehörte. Ein Tempel wird gebaut, eine Statue wird aufgestellt. Das Statement ist klar, hier gibt es nur einen Boss, den Herrn, den Besitzer, den Baal. Und es heißt dann im Kapitel 16, Vers 30, und Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle seine Vorgänger, sogar mehr als sein Vater. Ja, er legte noch mal eine Schippe drauf. Die Verhältnisse sind geklärt. Und dann stört plötzlich einer die Ruhe. Elia steht da. Schon sein Name ist Programm, Elia, Jahwe ist Gott. Der steht da wie aus dem Nichts und sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in diesem Jahr soll weder Tau noch Regen fallen, es sei denn auf mein Wort hin. Kapitel 17, Vers 1. Man fragt sich, wo kommt der eigentlich her? Das haben sich die Leute damals wahrscheinlich auch gefragt, wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Aus Tischbe wird uns hier gesagt im Text. Das ist ein kleiner Ort im hügeligen Ostjordanland. Ja, ist ungefähr noch weniger bedeutend als Haslach oder Kai oder Mönchberg. Sehr schön da, aber kennt keiner, wenn man nicht selbst da wohnt. Bevor ihr mich steinigt, der Ort, aus dem ich komme, Kamenz, ist auch nicht besser. Wer kennt denn das schon? Selbst Lessing, der große Tolerante, hat den Ort gehasst. Uns wird nicht mal der Name des Vaters von Elia genannt. So unbedeutend ist der Ort, so unbedeutend ist die Familie. Aus keiner wichtigen Familie stammt er. Wir wissen nichts aus seiner Jugend. Hat er die Prophetenausbildung gemacht, Bibelschule, Theologie studiert? Was hat er schon zu sagen? Fragst du dich manchmal, was du beisteuern kannst in dieser Welt? Ich schon. Fühlst du dich manchmal ohnmächtig in dem, was du tun kannst für andere Menschen? Ich schon. Sagst du manchmal, dass du eigentlich noch mehr mitbringen möchtest, müsstest, damit Gott dich gebrauchen kann? Mehr Glauben, mehr Wissen, mehr Talente, mehr Geld, mehr Beziehungen? Ich schon. Ja, genau so einer ist Elia. Ich fühle mich erinnert an meinen Freund Fatloum. Kurz vor dem Lockdown ließ er sich auf ein windiges Jobangebot aus Deutschland ein. Er kann die Sprache nicht, hat keine Ausbildung, hat nichts vorzuweisen. Von seinem ersten Gehalt in Deutschland kaufte er sich ein Auto. Dann wurde er rausgeworfen. Er lebte bei jemand anders auf der Baustelle. Bis jetzt. Der Lockdown kam. Er kam nicht zurück zu seiner Familie. Als alles wieder öffnete, versuchte er ein Überführungskennzeichen zu bekommen für sein Auto. Wir halfen ihm. Die Diakonie half. Aber für die Ämter war Fatloum schwierig. Er verhielt sich komisch. Andere Kultur. Kennt kein Wort Deutsch. Hat er überhaupt Papiere? Kann der bezahlen? Was ist das für ein Typ? Fatloum war ausgeliefert. Ein Nichts in den Augen der Welt, in den Augen der Behörden. Bis er auf eine Beamtin traf, die ihn verstand. Da ging alles schnell. Und jetzt ist er zurück. Sie verstand ihn nicht mit Wörtern, aber sie verstand ihn mit dem Herzen. Vielleicht hast du auch nicht viel vorzuweisen in deinem Leben, so wie Elia. Aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, vor wem du stehst. Das Spannende ist, Elia steht vor diesem König Ahab, dem, der alles bestimmt in diesem Land. Aber der Ahab, der verkommt hier zu einer jämmerlichen Randfigur. Der große König und sein Besitzer Gott sind plötzlich ganz, ganz klein. Denn Elia steht eigentlich nicht vor ihm, sondern er steht vor dem wahren Gott. Und in Elia steht vor Ahab der wahre Gott. So beschreibt es Elia: So wahr der Herr, der Gott Israel lebt, in dessen Dienst ich stehe, vor dem ich stehe. Kapitel 17, Vers 1. Hier stehe ich, hier steht Gott. Elias Bekenntnis ist ganz kurz, ganz schlicht. Er sagt, der Herr lebt, er ist der wahre Herr Israels, in seinem Dienst stehe ich, hier steht Gott. Und ich sag dir, also, nicht dir persönlich, Elia sagt zu Ahab, dein Gott, dieser Baal, dieser Wettergott, der Regen bringen soll und Gewitter, der kann nichts. Denn der wahre Gott bestimmt über das Wetter. Und es wird ab jetzt nicht mehr regnen, bis ich es sage. 3 Jahre sollten es werden, 3 lange Jahre ohne Regen. Einige Monate ohne Regen war normal in Israel. Das hielt man aus. Aber wenn dann der Regen kam, dann tanzte man und dankte. So sehr, dass die Völker begannen, den Regen anzubeten, weil es einfach so eine Erleichterung war, endlich die Regenwolken zu sehen. Regen anbeten, die Fruchtbarkeit anbeten. Wie schnell sind wir dabei, die Auswirkungen von Gottes Güte über uns höher wertzuschätzen als Gott selbst. Die Auswirkungen von Gottes Güte, unsere Gesundheit, unser Kontostand, Freude und Zufriedenheit, die Natur, alles Auswirkungen seiner Güte. Sie können uns darauf hinweisen, wie gut Gott zu uns ist. Sie können uns aber auch beherrschen. Ich will dich nochmal fragen, wer regiert in deinem Leben? Ahab dachte, es sei der Regen Gott, der ihm Macht schenkt, bis dieser kleine Mann aus dem Nichts kam und sagte, hier stehe ich vor Gott und sage. Und plötzlich wird Ahab ganz klein. Die Macht der Ohnmächtigen, unsere Macht, liegt darin, dass sie vor Gott stehen. Das heißt, dass sie mit ihm reden, ihn und seine Versprechungen kennen und ihm gehorchen. Willst du die Welt bewegen? Stell dich vor Gott in deiner ganzen Ohnmacht und Gott stellt sich zu dir. Vielleicht wirst du nie vor Königen und Präsidenten stehen. Vielleicht wird nie jemand von dir lesen. Aber in deinem Gebet, mit dem, was du anderen an Gottes Versprechen weitergibst, mit deinem Gehorsam, wird Gott etwas bewegen in der Welt. Wir Missionare, wir wissen das. Was wären wir ohne euer Gebet, ohne eure Treue, ohne eure Ermutigung? Nichts. Lass dir zusagen, hier stehst du. Dort, wo du stehst, kannst du sagen, hier steht der lebendige Gott. Ja, Elia hatte seinen großen Auftritt. Jetzt könnte es losgehen. Evangelisation im ganzen Land, Bußpredigten, den Hype nutzen. Er könnte eine Hilfsorganisation gründen, ja, das Elia-Kreuz. Jetzt ist die Zeit, um auf Gott hinzuweisen. Jetzt ist die Zeit, um aktiv zu werden. Doch stattdessen Bach-Krit oder auch Kerit. Kerit, das bedeutet einschneiden. Gott schickt Elia in so einen Wüstencanyon, einen Wadi. Dort, wo sich in der Regenzeit ein Bach eingeschnitten hat, im Sommer aber alles wieder vertrocknet. Unwirtliches Land, Felsenklüfte, vertrocknete Büsche, keine Menschen weit und breit, nur Wasser zu trinken. Fuchs und Hase sagen sich gute Nacht. Es gibt Fleisch zu essen, das Raben vorher angekatscht haben. Ja, Gott versorgt. Aber so? Wir können uns in unserem Wohlstand wohl kaum noch vorstellen, was Gott für Elia für ausreichend hielt. Ich frage dich, würde dir das reichen? Was bedeutet denn für dich genug? Hier sehen wir, der Gläubige leidet ebenso wie der Ungläubige in dieser Situation. Hier stehe ich, wird sich Elia denken, im Nirgendwo. Es ist spannend, dass Elia trotzdem Gott gehorcht. Er weiß ja nicht, wo das hinführt. Immer wieder ist es so. Gott sagt zu ihm, geh zu Ahab und sag ihm dies. Und Elia tut's und weiß nicht, was danach kommt. Und Gott sagt ihm, geh zum Bach Kerit. Und Elias tut's und weiß nicht, was danach kommt. Und Gott sagt, geh nach Zarpat danach, in das Land der Isabel, dem Zentrum des Baalskultes. Und Elia weiß nicht, was kommt. Scheibchenweise leitet ihn Gott Schritt für Schritt. In Albanien gibt es viele Berge mit kleinen Straßen. Einmal habe ich einen Berg überquert über eine enge Serpentinenstraße, also öfter, aber an diesem Tag. Und das Besondere an diesen Serpentinenstraßen ist ja, dass man nur bis zur nächsten Kurve schauen kann. Man weiß nicht, was danach kommt. Als ich den Berg herunterfuhr, kam mir auf meiner Seite ein Auto entgegen, das eine Kolonne überholt hat. In der Serpentinenstraße, in der Kurve. Kurz vor mir konnte es gerade noch so einscheren, sonst hätte es gekracht. In den albanischen Bergen weiß man nie, was hinter der nächsten Kurve kommt. Es könnte der schönste Blick sein, den du je gesehen hast. Es könnte eine Ziegenherde sein. Es könnte ein kleines Café mit netten Besitzern sein. Oder eine Kuh, die sich nicht von der Straße bewegt. Oder eben ein Auto. Wie auf einer Serpentinenstraße, so leitet Gott den Elia. Und viele von uns erleben das genauso in ihrem Leben. So werden wir von Gott geleitet. Gerade noch im Palast, hinter der nächsten Kurve, wartet das nirgendwo. Gott zieht auch uns manchmal raus. Der Gehorsam Gott gegenüber kann in scheinbar verschwendete Zeiten führen. Als wir nach Albanien kamen, dachten wir, jetzt kann's losgehen. Endlich! Enthusiasmus! Und es folgte ein Jahr Sprachstudium, Kulturstudium. Ja, wir wussten das. Aber wir wussten nicht, dass das so anstrengend ist. Ein Jahr Suche, welcher unser Platz ist. Hier stehe ich im Nirgendwo. Eine Frau aus Deutschland sagte uns, was ihr da macht in Albanien. Ich habe es nicht verstanden. Ein anderer sagte zu mir, ich habe in eurem Rundbrief gelesen, dass ihr immer noch euren Platz sucht, nach einem Jahr. Und ich dachte mir, was, nach einem Jahr wissen die immer noch nicht, was die machen sollen? Es war nicht so, dass wir inaktiv waren. Wir haben schon Dinge gemacht, aber wie Elia, wir fühlten uns einfach noch nicht angekommen. Als wäre der Motor eingerostet. Nach dem Enthusiasmus erstmal Pause, wie bei Elia. Das betrifft vielleicht auch dich in Zeiten von Krankheit, im Lockdown, im Arbeitsplatzverlust, wenn du die Klasse wiederholen musst. Und das letzte große Rausnehmen passiert auf dem Sterbebett, wenn wir uns fragen, warum gerade der? Die hat doch so viel Gutes getan. Und wir uns selbst fragen müssen, muss ich jetzt gehen? Nimmt Gott mich raus? Warum passiert das? Warum nimmt Gott uns raus? Warum nimmt Gott Elia raus? Nun, in dieser Geschichte zeigt Gott dem Elia, dass er zuverlässig ist, sowohl in Verheißung als auch im Gericht. Was er ankündigt, das geschieht. Gott kündigte dem Volk schon vor der Landnahme an, wenn ihr mich verlasst, dann wird es keinen Regen mehr geben. Könnt ihr nachlesen, zum Beispiel im dritten Mosebuch, Kapitel 26, die Verse 18 bis 19. Aber auch an anderen Stellen. Was Gott ankündigt, das geschieht. Gott sagt zu Elia, ich sende Raben, die dich versorgen. Raben? Nie würden die was teilen. Man sagte denen nach, die würden sogar ihre eigenen Kinder vernachlässigen. Raben? Versorgen, so eine sonderbare Ankündigung. Was Gott sagt, das geschieht. Gott ist zuverlässig in Verheißung und Gericht. Und da in der Isolation, was hat er denn da? Eigentlich nur Gott. So viel intensive Zeit mit Gott. Viele haben die Quarantäne genutzt, um wieder intensiv Zeit mit Gott zu verbringen. Unsere Quarantäne war wesentlich seichter als die von Elia. Aber auch diese Zeit hat Gott offensichtlich bei vielen von uns genutzt. Quarantäne am Wadi. Nur Elia und Gott. Intensiver geht's nicht. Hier stehe ich im Nirgendwo. Lasse ich Gott diese Zeit nutzen? Und dann trocknet der Bach aus. Elia kann es über die Wochen sicher schon beobachten. Gerade hatte er sich an den Bach gewöhnt, an Gottes Versorgung. Wie gern würden wir an Altbewährten festhalten, die Art, wie wir immer geglaubt haben, Feste gefeiert, Gemeinde gelebt, Lieder gesungen. Wie gerne würden wir an dem festhalten, wo wir Gottes Versorgung erlebt haben und das immer und immer und immer wieder wiederholen. Ich sage euch, wir in dieser anderen Kultur, wie oft haben wir uns zu euch gewünscht? Weil wir gedacht haben, da haben wir das erlebt. Doch dieser Bach kann austrocknen. Der Bach trocknet aus. Wir müssen uns auf Neues einstellen. Hier zeigt sich nun, wie wichtig es war, dass Elia täglich gelernt hat, Gott ist der, der versorgt. Er ist treu. Was Gott verspricht, geschieht. Er hat gelernt, dass er ganz von Gott abhängig ist und dass der Gott ihn nicht fallen lässt. Hier stehe ich ganz in der Hand Gottes. Das Essen war sicher nicht immer das Beste da am Wadi. Das Wasser zum Schluss vielleicht ein bisschen schlammig. Elia hat da niemanden, mit dem er reden kann. Es ist unwirtlich. Doch er hat gelernt, wie immer die Umstände um mich herum sind. Gott ist gut. Gott ist treu. Und das stellt uns vor die Wahl zwischen Vertrauen und Angst. Für das, was vor Elia steht, braucht er absolutes Vertrauen. Gott schickt ihn nach Zarpat danach, ins Herz des Reiches der Isabel, ins Herz des Baalkultes. Und dort soll ihn eine Witwe versorgen, die selbst kurz vor dem Verhungern ist. Das geht doch gar nicht. Und danach schickt Gott ihn vor Ahab und Isabel, die ihn am liebsten umbrächten. Und dann noch auf den Karmel vor hunderte Baalspriester, wo er ganz allein das Unmögliche von Gott verlangt. Wo es um sein Leben geht. Da hat er die Wahl zwischen Vertrauen und Angst. Und er wählt in diesen Situationen das Vertrauen. Nein, Elia war kein Übermensch. Bevor du das denkst, will ich da gleich einen Riegel davor schieben. Er war kein Übermensch. Jakobus schreibt im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 17, er war ein schwacher Mensch, wie wir. Und im Kapitel 19 des ersten Könige-Buchs lesen wir, dass auch Elia manchmal die Angst wählte, statt Vertrauen. Doch meistens wählte er anscheinend das Vertrauen. Warum? Weil er wusste, wer Gott ist und erlebt hat, wie treu er ist. Den wichtigsten Beweis für seine Treue und seine Liebe für dich hat Gott am Kreuz gegeben. Er ließ in Jesus sein Leben für uns, damit wir leben können. Das ist der größte Beweis dafür, dass er uns nie aufgibt. Niemals, nie, unter keinen Umständen lässt er dich aus deiner Hand. Gott aus seiner Hand. Gott hat etwas mit dir vor. Er lässt dich nicht aus seiner Hand. Hier stehe ich. Hier stehst du. Ganz in der Hand Gottes. Ich bete zum Schluss mit uns. Vater, ich danke dir, dass das stimmt, dass du uns nie aus deiner Hand lässt, dass du treu bist, dass du versorgst. Wir sind manchmal irritiert vor der Art und Weise, wie du versorgst. Wir sind manchmal irritiert von der Art und Weise, wo du uns hinstellst und denken, wo stellst du uns da hin? Was sollen wir hier? Was passiert hier um mich herum? Unter welchen Umständen muss ich leben? Aber ich danke dir, Vater, dass du diese Zeiten nutzen willst für uns und für andere. Dass du uns vorbereitest auf das, was du mit uns vorhast. Ich danke dir, dass du uns benutzt, egal wo wir herkommen. Und egal, was wir können, dass du aus unserem Kleinen ganz viel machst. Jesus, ich danke dir für dein Opfer, das du getan hast am Kreuz. Ich danke dir, dass du uns so bewiesen hast, wie sehr du uns liebst. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du das, was wir heute neu mit dir gelernt haben, dass wir das in unserem Leben für andere, für uns, für dich in deinem Reich und für deine Schöpfung einsetzen. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich grüße euch nochmal ganz herzlich aus Albanien und schicke euch herzliche Segenswünsche.